herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei. Das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle, die mit Kindern, Jugendlichen arbeiten und ihnen Entwicklung helfen wollen oder selbst noch ein inneres Kind haben. Heute habe ich die liebe Anke zu Besuch im Interview und ich freue mich total, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen, Anke.
Hallo, Gunda.
Die Anke kenne ich über Instagram, sehr spannend, sie ist Kollegin, sie ist zuständig für die Erwachsenen, wo ich zuständig bin für die Kinder und hat ihre ganz eigene Geschichte, von der hören wir ein bisschen von dieser Geschichte, aber vorher stell dich nochmal vor, so in einer Minute, was würdest du über dich sagen, damit die anderen dich so ein bisschen kennenlernen und sagen, wer ist denn das da überhaupt?
Ich bin Anke, 31, Psychotherapeutin, podcastsüchtig, gehe gerne ins Fitnessstudio, habe einen nicht immer leichten Hund und ja, sonst was. Ich mag Instagram gerne und kläre da gerne auf über psychische Erkrankungen.
Ja, und du reist auch gerne, das habe ich auch schon mitgekriegt. Dubai, Karibik,
das ja. Aber das war auch nicht immer so.
Ja. Und was heißt nicht ganz normalen Hund oder nicht ganz immer leichten Hund?
Also wir haben, ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie ein Adoptivkind. Ich habe zwar vom Züchter, aber ich glaube, die hat mal da eine richtig scheiß Erfahrung gemacht, sodass sie im ersten Jahr mich ein paar Mal gebissen hat. Also ich glaube, jeder kriegt den Hund, den er braucht und ich habe ganz viel durch sie gelernt, aber ich kann halt, auch wenn es ein Golden Retriever ist, auch wenn man sagt, die sind super, super lieb, kann ich jetzt nicht sagen, ich nehme sie jetzt mit zu Freunden oder irgendwas. Also nur die Leute, die sie auch wirklich gut kennt, da kann ich sagen, da passiert auch nichts, aber sonst könnte es tatsächlich sein, dass sie die Zähne zeigt. Und
okay.
Das ist ein nicht so leichter Hund, aber wir arbeiten immer noch dran. Und ich kann mit ihm Bett kuscheln und alles Mögliche machen.
Also. Süß. Ja, und dann wird da wohl was passiert sein. Von alleine sind die ja eigentlich nicht so.
Ja.
Okay. Ja, podcastsüchtig finde ich cool. Du machst bald deinen eigenen Podcast. Das finde ich großartig. Doch, das sagen wir schon mal. Doch, doch, doch.
Ich weiß doch gar nicht, wann es soweit ist. Also.
Das macht doch nichts. Da können sich alle jetzt schon mal freuen. Dein großes Thema ist Entstigmatisierung von psychotherapeutischen, also von therapeutischen, nein, von psychischen Erkrankungen. So,
guck mal. Entstigmatisierung von Psychotherapeuten, genau.
Ja, die haben manchmal auch fürchterlich eine Waffel. Da hast du ja auch Einschläge, Erfahrungen. Sag doch mal, wie kommt das dazu, dass du gerade dafür stehst? Das hat ja einen besonderen Grund.
Also ich merke halt, dass meine Patienten oft damit zu kämpfen haben. Ich kann leider nicht um 14 Uhr den Termin wahrnehmen, weil dann müsste ich ja meinem Chef erzählen, dass ich Therapie mache oder also, dass ganz viele Vorurteile auch herrschen. Auch auf Instagram bekomme ich das ganz viel mit, dass Leute ja irgendwie irgendwelchen Vorurteilen ausgesetzt sind, wie, ach komm, sei doch einfach nur glücklich oder ist doch nicht so schlimm oder ess mal ein bisschen Schokolade, wo ich mir denke, da fehlt einfach so ein bisschen Wissen und ich selber komme ja aus fast 20 Jahre Essstörung und ich selber wurde nie so wirklich stigmatisiert. Aber das kommt, glaube ich, auch, es liegt daran, wie ich damit umgegangen bin. So. Und ich merke, dass in der Gesellschaft einfach wenig über psychische Erkrankungen gesprochen wird. Und dadurch halt viele Vorurteile entstehen. Wann drüber gesprochen wird, ist wie, ja, der Autofahrer in Bottrop war wahrscheinlich psychisch erkrankt, wo ich mir denke, wahrscheinlich gibt's nicht. Entweder ist man psychisch erkrankt oder nicht. Und durch solche Berichterstattungen werden dann halt auch wieder solche Vorurteile geschürt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil eigentlich kann man drüber sprechen. Und wenn man drüber spricht, dann erzählt jeder an, der Nächste auch, ja, meine Tante ist auch depressiv gewesen oder meine Mutter war mal in Behandlung und mein Onkel hat mal ein Antidepressivum genommen. So. Und dadurch kann man mehr drüber sprechen. So.
Ja, hast du ja im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, sprich doch einfach mal drüber, dann wird es schon leichter. Das mit den Depressionen, das höre ich auch immer wieder, so nach dem Motto, lach doch einfach mal. Ja, wenn man depressiv ist, geht das halt nicht so einfach mal.
Ja, oder es geht, aber es fühlt sich nicht so an. Und,
ja. Ja, jetzt ist es ja ein Podcast, wo viele Eltern, Erzieher und Lehrer zuhören. Für die ist vielleicht mal spannend. Du hast gerade gesagt, du kommst aus 20 Jahren Essstörung. Das heißt, in deiner Schulzeit warst du gebeutelt, genau von dieser Störung. Hast aber einen guten Umgang damit erlebt, wie du mir erzählt hast, wo du sagst, okay, das war hilfreich. Was ist denn das, wo du sagst, erstmal, woran würde denn jemand, ein Lehrer, vielleicht überhaupt merken, dass da was im Busch ist? Das ist ja erstmal das, überhaupt was wahrzunehmen. Was wäre denn jetzt im Falle der Essstörung das, wo vielleicht ein Lehrer mal aufmerksam sein könnte?
Also ich glaube, erstmal sieht man es natürlich vor allen Dingen bei Magersucht, wenn das Kind abnimmt. Ne? Das ist ganz klar. Oder wenn es Essen in der Schule wegwirft oder wenn es sich auch einfach zurückzieht, wenn es weniger mit den anderen macht, wenn es weniger lacht, wenn es super viele Kaugummis isst, also so solche Sachen, ja. Wenn es auf Klassenfahrten irgendwie ganz wenig isst, einfach auch in der Schule irgendwie die Leistung beispielsweise absinkt oder so. Ich glaube, das sind so Punkte, woran man das erkennen kann. Man muss natürlich ein geschultes Auge irgendwo auch haben. Es gibt ja nicht nur Magersucht, es gibt ja auch Bulimie und das ist so, also nennt sich ja auch irgendwie die heimliche Sucht zu essen. Das sieht man halt einem Jungen, einem Mädchen nicht unbedingt an.
Ja, deswegen sind ja so andere Sachen wie Rückzug oder Kaugummi kauen und so auch ziemlich wichtig. Ja, sensibel kann man nur sein, wenn man Infos hat. Deswegen braucht es eben ein paar Infos. Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, als sie mitgekriegt haben, dass du eigentlich nichts mehr essen möchtest?
Ja, die haben sich direkt Sorgen gemacht, haben in der Klinik angerufen, bin dann auch direkt in eine Klinik gekommen, habe da eher nur ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht, die dann tatsächlich so mit 11 Jahren irgendwie schon meine Berufung mir in die Wiege gelegt haben, weil ich da halt in der Klinik wirklich so schlechte Erfahrungen machen musste, dass ich gesagt habe, boah, ich werde mal Psychotherapeutin, ich mache das mal anders und besser.
Ich schäme mich fremd für meine Kollegen, ja.
Ein bisschen. Aber es wird leider tatsächlich, so wie ich das auch da auf Instagram auch lese oder Nachrichten bekomme, tatsächlich läuft es immer noch so ähnlich ab wie früher. Und das finde ich einfach total schade, weil ich bin dadurch, natürlich kann ich jetzt nicht nur die Schuld der Klinik da geben, ne? Aber es kommen natürlich immer viele Faktoren zusammen. Aber ich bin da eigentlich meistens immer kränker rausgekommen, als ich reingekommen bin. Ich war ja nicht nur einmal in der Schulzeit und im Studium in der Klinik. Und ne, also da gibt es noch ordentlich Verbesserungsbedarf.
Ja, deswegen bin ich auf Instagram und sonst wo unterwegs, um genau für diesen Verbesserungsbedarf zu sorgen. Ja. Genau, das teilen wir, diese Leidenschaft. Aber wenn du dann zurückgekommen bist aus der Klinik, wie war das denn dann in der Schule? Wurde da nicht getuschelt und so? Die in der Klinik war, da sind wir ja wieder bei Stigmatisierung. Du hast gesagt, bei dir war das anders.
Also, ja, also erstmal kann ich meinen Lehrern da echt so, so sehr danken. Die sind da so toll mit umgegangen. Die haben mir in der Zeit, als ich in der Klinik war, beispielsweise, da hat man dann auch Unterricht, entweder in der Klinikschule oder da gibt es dann extra Lehrer dafür. Und die haben halt immer die Unterrichtsmaterialien dahin geschickt, sodass ich dann auch im Stoff war, dass ich, als ich zurückgekommen bin. Also ich glaube, in der Schulzeit war ich 3 oder 4 Mal in der Klinik, immer über mehrere Monate. Und ich war immer im Stoff und konnte halt immer, ja, mithalten, so, also meine Noten waren jetzt auch nie schlecht, sonst hätte ich gar nicht Psychologie studieren können, etc., aber, und einfach viele Anorektiker sind halt auch einfach super ehrgeizig, aber die waren halt da super unterstützend, so, die haben auch, also einer meiner Klassenlehrer hat tatsächlich auch die Klasse mal in 2 Gruppen, in Jungs und in Mädchen aufgeteilt und denen über die Essstörung was erzählt, der hat die aufgeklärt, so.
Wow. Wusste der das denn? Also, woher wusste der das?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich war der wirklich interessiert und engagiert. Und ich glaube, der hat mich sogar, es ist schon so lange her, aber ich glaube, der hat mich tatsächlich sogar auch mal in der Klinik angerufen und gehört, wie es mir geht. So. Und jetzt gerade kommt das so in Erinnerung. Ich glaube, die haben auch mal mit der ganzen Klasse, jeder, der wollte, einen Brief geschrieben, dann haben die das gesammelt, mir in die Klinik geschickt. So, also der war wirklich engagiert und dadurch hatte ich auch nicht das Gefühl, da irgendwie sehr weit außen vor zu sein. Es ist natürlich so, dass ich meine, jetzt im Nachhinein kann ich die Gedanken, die ich da hatte, auch nicht mehr nachvollziehen. Die kann man als Gesunder auch nicht wirklich verstehen. Das muss man auch gar nicht. Klaus, einfach zeigen, hey, ich interessiere mich für dich, ich bin da und ja, Mitgefühl haben so ein bisschen und sagen, wenn was ist, komm her oder halt auch von selber Hilfe anbieten. Also wir hatten auch eine tolle, also damals gab es noch keine Schulpsychologen, aber so eine Beratungslehrerin, die dann auch das Gespräch zu mir gesucht hat zum Beispiel. Also man kann da, glaube ich, als Lehrer schon viel tun und vor allen Dingen auch so ein bisschen die Mitschüler. Also das ist, glaube ich, oft das Problem. Ich hatte es jetzt nicht so, aber bekomme das oft auf Instagram mit, dass Mitschüler über Betroffene dann schlecht reden oder Leute, also oder Kinder, die dann sich selbst verletzen und die ganzen Arme oder Beine mit Schnitten versehrt sind. Das da war ich wirklich schockiert. Da hat ein Lehrer dem Kind, also ja, das Kind musste sich verpflichten, lange Kleidung durchgeht, auch im Sommer anzuziehen, damit die Mitschüler nicht erschrecken und schockiert sind. So, und
das ist sowas, ne, wir machen schön die Augen zu, bitte nichts sehen, nichts hören, anstatt einfach mal klare Worte zu finden, dass jemand so große innere Not hat. Also ist, gerade selbstverletzendes Verhalten ist ja eigentlich sehr schnell erklärt, wie sowas zustande kommt. Das heißt, so dein erster richtig großer Tipp ist, Offenheit. Da sind wir ja wieder bei der Entstigmatisierung, ne? Nicht zu sagen, oh, wie schrecklich und bloß nicht drüber reden, sondern mal das zum Thema machen, auch innerhalb von der Klasse. Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das Gold wert ist. Ich habe eine sehr depressive Patientin und da haben wir genau das gemacht, habe mit der Lehrerin gesprochen, habe ihr ein paar Infos gegeben und sie hat dann die Klasse über Depressionen informiert und mit denen gesprochen und dadurch war es nach der Klinik für dieses Mädchen leicht, wieder zurückzukommen in die Schule.
Ja, und also es ist halt, also das bekomme ich zum Beispiel auch mit, dass ich öfter mal Anfragen bekomme, du, ich schreibe dir eine Hausarbeit über das und das Thema zu Depressionen, darf ich dich da drin erwähnen, zum Beispiel kam letztens so, weil dein Kind ein Referat in der Schule über Depressionen macht zum Beispiel, also das zeigt schon, dass das ein bisschen mehr Thema wird, dass Lehrer auch das als Thema vorgeben, das kann man noch, so könnte man, ich weiß gar nicht, welche Fächer es noch gibt, aber das könnte man vielleicht Biologie ja sogar machen, ne?
Also wenn man will, kann man in fast jedes Fach einbetten. In Mathe. Ja, in Mathe vielleicht nicht, aber in Deutsch auf jeden Fall. Und ja. Das hat jeder als Schüler.
Ne? Ja. Dass man sowas auch einfach einbringt, das muss eigentlich im Lehrplan sein. Psychische Erkrankungen genauso wie körperliche Erkrankungen.
Ja, eigentlich schon. So, jetzt bist du gut unterstützt worden, deine Eltern haben viel gemacht, Klinik und dich verstanden und die Lehrer haben dich verstanden und trotzdem hast du so lange gebraucht, sag ich jetzt mal. Ja.
Nichtigen braucht Weile.
Kannst du sagen, was bei dir der ausschlaggebende Punkt war, warum es vorher nicht geklappt hat und was dann der Punkt war, dass es geklappt hat, dass du dich da rausgekämpft hast?
Also ich glaube, der Punkt war, ich habe das sonst immer nur für andere gemacht. Und nie für mich selber. Und so die letzten Jahre habe ich immer mehr erkannt, boah, ich möchte eigentlich, ich habe noch vieles vor, so, und es geht nicht, wenn ich immer noch im Hungern drin bin oder im Fressen und Kotzen, das funktioniert nicht, so. Und dadurch, also ich war die letzten 20 Jahre so immer wieder so an diesem Punkt zu sagen, boah, eigentlich will ich gar nicht mehr, aber ich hatte halt Gott sei Dank so diesen Sinn für mich, so dieses, ich will Psychotherapeutin werden, ich will anderen helfen und es mal besser machen. Und das habe ich halt ja jetzt letztes Jahr im Oktober, habe ich dann endlich die Approbation bekommen nach Studium und Ausbildung. Und ich merke halt einfach, wie ich in der Arbeit auch aufgehe und wie ich halt auch, ich würde nicht sagen, dass ich einen Vorteil meinen Kollegen gegenüber, das werde ich ja oft gefragt, ne? Und hast du Vorteile dadurch, dass du selber psychisch krank warst? Klar, ich kann mich vielleicht in manche Dinge besser reinfühlen. Ich kenne die Kliniksicht auch aus Patientensicht und nicht nur aus Behandlersicht. Ja. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch sehr, sehr viele gute Kollegen gibt, die nicht erkrankt waren. So, ne?
Ja klar, die gibt es auf jeden Fall. Und trotzdem denke ich, wenn man selber betroffen war, hat man ein anderes empathisches Verstehen. Das
schon. Also das bekomme ich auch oft von meinen Patienten gespiegelt. Ja. Das merke ich halt auch. Dass ich da einfach manchmal anders mit denen umgehe nochmal. Ja. Oder schneller mitfühle.
Genau. Also das merke ich ja auch. Als Pflegemutter habe ich einen ganz anderen Zugang zu anderen Pflegeeltern, weil die einfach schon alleine durch meinen Status wissen, dass ich weiß, wie das ist, mit so einem Kind zu leben, was manchmal auch exorbitant anstrengend ist.
Obwohl das die meisten meiner Patienten halt gar nicht wissen. Also einige jetzt dadurch, dass ich mal in einem Podcast-Interview war und da habe ich aber gemerkt, die das mitgekriegt haben, die waren danach in der Therapie viel, viel offener. Und das hat mir halt auch nochmal gezeigt, dass als Therapeut auch wichtig ist, nicht so eine weiße Wand zu sein, sondern, also meine Patienten wissen einige Dinge auch von mir. Über Instagram, falls sie mich da sehen, würden die ja theoretisch auch was mitkriegen. Aber das ist, finde ich, auch so dieses, man darf was von sich zeigen und dann öffnet der andere sich auch viel mehr. Ne? Und das vielleicht auch für Lehrer. Also wenn ich mich so dran erinnere, früher meine Lehrer, ich wusste fast nichts darüber. Und das, wenn man halt mit einem betroffenen Kind spricht, sich da vielleicht auch ein bisschen zu öffnen, fällt mir jetzt gerade nochmal so ein, zu sagen, Mensch, ich habe auch eine Tochter in deinem Alter.
Ja, genau sowas. Ne? Das macht direkt
also man sollte die Tochter natürlich dann auch haben, sonst ist das ein bisschen...
Ja, alles andere wäre schlecht. Ja, aber ich glaube, da ist eine große Angst. Dann gehen wir nochmal rüber zu den Lehrern. Die sind ja auch ganz wenig in Social Media unterwegs. Da ist eine ganz große Angst, irgendwie sich zu zeigen. Ja, ich weiß nicht genau, wovor die Angst dann ist, weil dein Erfahrungswert, mein Erfahrungswert ist der gleiche, zu sagen, wenn ich was offen mache und auch ein bisschen authentisch bin und aus meinem Leben was teilhaben lasse, nicht alles, ist ja klar, aber so ein bisschen, dann komme ich viel besser in Kontakt und eigentlich steigt meine Autorität, anstatt dass sie sinkt. So.
Total. Und die Leute, also ich erreiche die da. Also ich glaube, dass ich meine Follower dadurch erreiche oder besonders erreiche, weil ich halt was von mir zeige. Dadurch öffnen die sich und dadurch nehmen die meine Worte auch ernst. Also wenn ich dann Nachrichten bekomme, ich habe eine ganze Zeit lang die ganzen Diagnosekriterien zur Sucht gemacht, dass mir einer schreibt, boah, ich weiß nicht, wie alt er war, ja, ich glaube, ich habe ein Cannabis-Problem und schickt mir dann ein paar Wochen später ein Bild aus der Beratungsstelle, so, wir machen jetzt einen Antrag auf eine Langzeittherapie, wo ich mir denke, cool. Okay. Und also über Instagram oder generell über Social Media kann man so viel erreichen. Natürlich muss man immer gucken, was zeigt man nicht, wie privat soll es sein. Aber ich glaube, dass der Nutzen überwiegt. So. Ja. Und man kann da auch seine Message rausbringen. Also das, was sich bei mir im letzten Jahr dadurch entwickelt hat, hätte ich nie im Leben gedacht. Also ich weiß noch, dass ich in Abu Dhabi am Strand lag und mit ihm
haben wir beide angefangen mit Instagram, so ja, ungefähr. Ne?
Ich hab mir wirklich aufgeschrieben, Ende 2018 möchte ich 1.000 Follower haben. Und jetzt waren es irgendwie 7.700 so.
Ne? Ja, krass, oder?
Also dieses... Und vor allen Dingen, was dadurch entsteht. Und wenn wir einfach offener sind, offener mit psychischen Erkrankungen, offener auch mit Sorge umgehen, offener mit Gefühlen umgehen, dann verändert sich auch ganz viel in der Welt, glaube ich. Und vor allen Dingen in der Gesellschaft. Und natürlich sind, also Lehrer kann ich mir gut vorstellen, dass es da noch mal eine Hemmung ist. Aber ich kenne ein paar Lehrer auf Instagram zum Beispiel. Hm. Oder, ne, und Psychotherapeuten, bei denen ist es ähnlich. Die sorgen sich auch vor allen Dingen, weil man eher so diese weiße Wand oft ist. Aber ich habe da schon ein paar Posts auch zu gemacht, wo es halt so rüber, also wo ganz viel gespiegelt wurde, dass es dem Patienten auch leichter fällt, sich zu öffnen, wenn sie vom Gegenüber was wissen. Also das habe ich halt selber auch immer erfahren. Ja. Wenn ich einen Therapeuten hatte, von dem ich fast nichts wusste,
Ich
mein tiefstes Inneres erzählen.
Nee, das macht man nicht. Und als Lehrer, wie will ich sozusagen Zugang zu Kids wissen, kriegen, wenn ich nichts von mir preisgebe. So, und das heißt ja nicht, dass ich mich durchsichtig mache. Möglicherweise habe ich mit Social Media angefangen, als ich Therapeutin geworden bin, weil ich dachte, das ist spannend, also gar nicht, um von mir da so viel preiszugeben, da gab es mal ein Foto am Strand oder so, also nicht wirklich viel, sondern weil ich das spannend fand, über meine Patienten viel mehr zu erfahren, weil die sind dann nämlich, ich bin wegen den Patienten dahin gegangen und dann wurde das so miteinander.
Also meine Patienten, die kenne ich auf Instagram gar nicht. Da habe ich auch noch nie irgendwie nachgeguckt. Also, Facebook bin ich ja. Meine Posts werden automatisch auf Facebook auch angezeigt und da beantworte ich auch Kommentare, aber da habe ich nicht so diese Reichweite wie auf Instagram. Aber ich glaube, mich wird das auch gar nicht so, ich weiß nicht, ob mich das in meiner Arbeit nicht beeinflussen würde, wenn ich wüsste, was mein Patient dann noch so irgendwie macht und so. Also war nie so das Interesse von mir da zu gucken.
Ach, also die haben mich immer geaddet, die haben auch von sich aus. Ich fand das sehr spannend und ich weiß noch, eine Patientin, da habe ich war kurz vorm 19. Geburtstag, da habe ich eine ganze Stunde mit der über Ressourcen, ne, was sind deine Ressourcen, und es war wie Popel aus der Nase ziehen, total zäh und es kam nichts bei rum. Und zwei Wochen später war ein Post auf Facebook, sie hat sich verlobt. Und ich so, So, dann habe ich sie in der Therapie angesprochen. Ich sage, ey, wir reden hier über Ressourcen, was stärkt dich und du verlobst dich? Hast du so einen schlechten Partner oder? Es ist so, ach ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Also manchmal ist es auch was für andere selbstverständlich ist. Und bei der Therapeutin muss man dann irgendwie ganz brave Antworten geben und redet gar nicht vom Leben. Ja. Aber das ist so eben, by the way, sage ich jetzt mal. Ja. Okay, wir schlagen nochmal den Bogen zurück zur Schule. Das heißt, deine Lehrer waren offen und haben auch Schüler informiert. Deine Eltern waren offen. Und trotzdem war es das, wo du sagst, du konntest nur rauskommen, weil du es für dich selber machen wolltest.
Ja.
Haben die dich denn sehr unter Druck gesetzt? Haben die dir immer signalisiert, du musst? Oder
Naja, also wenn das Kind fast am Verhungern ist, ich glaube, da will jeder so, du isst jetzt und du nimmst jetzt zu und es muss doch jetzt. Also und ich glaube, dass da jeder so in Sorge war und in Kliniken sowieso. Also wenn du da nicht in der Woche so und so viel zunimmst, dann darfst du nicht raus, dann darfst du nicht spazieren gehen, dann darfst du gar nichts machen. So. Und also da wird ganz, ganz krass so mit Entzug gearbeitet und das sind so die Dinge, die will man dann ja nicht. Und dann nimmt man das halt wohl oder übel für ein paar Wochen, Monate in Kauf, um dann halt zu Hause wieder weiterzumachen. Und wenn man dann in der Klinik für Essstörungen ist, dann hat man da ganz, ganz viele Essgestörte, die ganz viele unterschiedliche Tricks können. Und die lernen dann halt auch nochmal alles. Und
ja,
nochmal schlauer raus.
Wie man austricken kann vom Wiegen und so. Ja, ich kenne das. Deswegen sage ich bloß nicht in die Klinik.
Ich glaube, wenn man das halt einmal für sich erkannt hat, deswegen, also auch für sich, ich bin mir das wert, gesund zu werden und ich bin meinem Körper das wert und auch als zuerst mal das Essen wirklich als Medizin zu sehen. So, das hat mir ganz am Anfang geholfen, zu sagen, so, mein Körper muss jetzt heilen. Wenn man Husten hat, kriegt man Hustensaft. Wenn man essgestört ist, dann kriegt man halt Nahrung. So.
Ja. Und hätte dir das geholfen, wenn irgendjemand aus deinem Umfeld dir das so erklärt hätte? Hast du so eine Idee, wo du sagst, das wäre, also die sind alle gut damit umgegangen und haben dich unterstützt, aber aus Sorge eher immer zum Essen gedrängt? Hätte es irgendwas gegeben, was du gedacht hättest, das wäre noch richtig cool gewesen?
Also ich kann ich so schwer im Nachhinein jetzt sagen, aber was mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat, ist mich mal wirklich so wissenschaftlich mit dem ganzen Ernährungszeug zu befassen. Wofür sind Proteine da? Wofür brauche ich Fette? Wofür brauche ich...
Mit 11 glaube ich nicht, ne? Später.
Genau, später halt so, ne? So die letzten Jahre. Das hat mir da besonders geholfen. Aber was damals... Es ist wirklich schwer zu sagen, was mir da hätte helfen können, weil letztendlich bin ich eigentlich jetzt so im Nachhinein für diesen ganzen Weg dankbar, weil er mich dazu gemacht hat, wer ich jetzt bin. Also ich bedauere die ganzen Jahre, die ich da auch versäumt habe und vergeudet habe. Deswegen jetzt auch bin ich aktiver, reise mal, was halt früher nie ging mit Essstörungen zu reisen. Ist halt ein bisschen kacke. So. Aber das hat mich halt dazu gemacht, wer ich jetzt bin. Und ich glaube auch, oft neigt man dazu zu sagen, so jetzt muss man ganz schnell aus dieser Krankheit raus. wo ich so diese Haltung habe, jeder hat seinen Weg. Und wenn der Weg ein Jahr dauert, ist cool, wenn der 5 Jahre dauert, wenn er 20 Jahre dauert, wenn der 100 Jahre dauert. So, da nicht so wirklich mit Druck zu arbeiten, weil das ist dann immer wieder, da stößt man auf Abwehr. Und dann, als ich dann keinen Druck mehr hatte, dann ging das so irgendwie. Ja.
Okay, also Druck rausnehmen wäre da schon klar.
Also im normalen Fall.
Ja, aber ich glaube, dass das in ganz vielen Sachen ist, weil mit Druck kannst du es ja nicht um deiner selbst willen machen. Wenn du Druck hast, machst du es ja nur, um dem Druck zu entgehen, sozusagen. So, eine Frage habe ich noch. Du bist mit 11 Jahren sozusagen in diese Erkrankung gerutscht. Das ist ja sehr früh. Wenn ich in meine psychotherapeutische Praxis gucke, dann ist das eher so 15, 16, 17, die Mädchen, die da reinkommen. Was war denn bei dir der ausschlaggebende Punkt? Du hast es mir im Vorgespräch gesagt, aber einfach nur mal, dass die anderen mal so eine Idee kriegen, was so ein Auslöser sein kann. Ich fand das sehr spannend bei dir.
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das wirklich so der Grund, da kommen ja immer ganz viele Faktoren zusammen. Ne? Also schon allein, wenn man sehr, sehr ehrgeizig ist, wenn man sehr sensibel ist. So. Aber wo dann das Essen angefangen hat, eine Rolle zu spielen. Also ich habe mich schon als Kind irgendwie im Kindergarten und so immer zu dick gefühlt. So. Aber wo es dann wirklich so in diese erste Diät ging, das war wirklich so mit, ich hatte damals 3 gute Freundinnen und die eine war super gut in der Schule, die andere war super sportlich, die andere war super beliebt bei den Jungs und ich war halt nur Anke. Und dann haben wir irgendwann gesagt so, das war, glaube ich, irgendwie so die Fastenzeit rum, so, wir essen jetzt keine Süßigkeiten mehr. Und dann haben wir alle keine Süßigkeiten mehr gegessen und Anke hat halt weitergemacht und Anke hat halt dann immer extremer gemacht und war dann halt irgendwann voll in der Essstörung drin. Und das war halt irgendwie so, ich wollte irgendwo auch die Beste sein. So, und das war tatsächlich so dieser Punkt, wo ich sagen würde, da ist es gekippt. So dieses Miteinander mit diesen 3 Mädels damals. So, und
ich finde das sehr wichtig zu sagen, aus dem Grund, dass manche ja denken, oh, wenn jemand eine psychische Störung entwickelt, muss immer krass was passiert sein. Ja, also desaströses Elternhaus, familiäre Verhältnisse, die zum Trennen sind, Gewalt, keine Ahnung, oder sonstige Erlebnisse. Also, ne, das ist ja Essstörung, wir Therapeuten wissen das, ist das Versuch, der Versuch der Kontrolle um jeden Preis. Ne? Ich will was kontrollieren. In dem Sinne wolltest du dann kontrollieren, mit angesagt zu sein, dass es auch so was Einfaches sein kann. Ne? Ja. Wäre ja auch wieder so ein Ding der Entstigmatisierung. Ey Leute, macht es nicht so kompliziert. Manchmal möchte man einfach dazu zugehören. Die einen rauchen und die anderen hören auf zu futtern.
Ja, ja, und einfach auch, dass Worte auch oft einfach was auslösen können, ne? Oder ein blöder, schiefer Blick oder so, wenn man sehr, sehr sensibel ist und auf alles Mögliche achtet oder auch dann dabei noch sehr, sehr unsicher ist und auf alles achtet, was die anderen sagen, was die anderen denken, ne? dann kann auch sowas halt schon dazu führen. Und nur weil in Anführungsstrichen da irgendwie kein großes Trauma vorliegt, heißt es nicht, dass man diese Erkrankung schnell loswerden kann. Es kann, ne? Also ja. Ist alles nicht so mathematisch für die Mathelehrer, wie man sich das uns normal vorstellt.
Das heißt, für Eltern sowieso wäre die Empfehlung liebevolle Begleitung.
So, dass für Eltern würde ich auch nicht, also das hat meinen Eltern damals sehr geholfen. Die waren in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Essgestörten. Und also da waren halt andere Eltern, wo die Kinder auch magersüchtig waren, bulimisch waren. Das hat denen sehr, sehr geholfen. Da haben die auch jetzt immer noch Kontakt mit den Leuten und tauschen sich aus, wie es den Töchtern, ich weiß nicht, da waren sicherlich auch ein paar Söhne bei, aber ne, wie es denen geht. Und das hat meinen Eltern damals auch geholfen, nicht das Gefühl zu haben, wir sind alleine. Und weil als Eltern ist man auch einfach überfordert. Man weiß nicht, was man noch machen kann. So. Ja.
Okay, das heißt, da ist sozusagen dein Rat, liebe Eltern, kümmert euch auch gut um euch und holt euch anderweitige Hilfe, als immer nur den Fokus auf dem Kind zu haben, was vielleicht gerade ein Problem hat.
Genau.
Und für die Lehrer, also letztendlich steht alles irgendwie, finde ich, total cool unter diesem Thema Entstigmatisierung. Leute, redet einfach drüber. Es ist gar nicht so schlimm.
Und informiert euch. So. Ja. Also, Deswegen gibt es ja auch irgendwo den Instagram-Account, weil da gibt es ja immer wieder neues Wissen, Diagnosen, Dinge, wie man mit dem, was man den Psychotherapeuten fragen kann oder ob man pünktlich kommen soll oder zu früh kommen soll oder also solche Dinge einfach sich Infos besorgen, die findet man ja überall im Internet. So ja. Infos. Man kann sich auch, wenn man nicht so wirklich online affin ist, auch Bücher besorgen. Es gibt Bücher über Essstörungen und oder über Depressionen, über Angststörungen. Was mir gerade auch noch in den Kopf war, ist gekommen ist, ist dieses sich nicht nur darauf zu fokussieren, dass es Mädchen gibt, die essgestört sind, sondern auch die Jungs im Blick zu haben, weil da kommen halt auch immer, immer mehr die Essstörungen. Es muss dann nicht unbedingt der Punkt sein mit dem Magersüchtigen oder mit dem Bulimisch, sondern auch dieses orthorektische oder dieses, also nur ganz, ganz gesund sich ernähren oder ganz viel Sport machen zu müssen, also dieses ganz viele Muskeln haben zu müssen. Das sind so auch diese, dieses Ideal, was die Jungs dann eher haben, was auch in Essstörungen führen kann.
Ja, klar. Also Fettleibigkeit ist auch eine Essstörung, ne? Auch richtig. Da müsste man hingucken. Aber da machen, da ist man nicht so auf.
Ja, leider. Ja, das es steht und fällt mit den Infos und dem Verständnis und mit dem Miteinander reden, mit den Schülern reden, mit den Mitschülern reden. Und wenn ein Kind, egal aus welcher, aufgrund welcher Erkrankung, mal in der Klinik ist oder länger nicht da ist und es die Möglichkeit gibt, Unterrichtsmaterialien dahin zu schicken, zu unterstützen, dann sind das, also da bin ich meinen Lehrern tatsächlich mega, mega dankbar.
Ja, also meine Erfahrung ist das auch, ganz in anderen Kontexten auch, Offenheit und drüber reden ist das Einfachste. Ich habe 6 Jahre mit einer Frau zusammengelebt, mit einem Pflegekind und dieses Pflegekind hatte dann sozusagen 3 Mütter. Mhm. Also die leibliche Mutter, Mami und Mama, das bin ich. So, und wir sind da ganz offen mit umgegangen, im Kindergarten und sonst was. So, das, alle wussten das. Und ich habe überhaupt nicht einmal irgendwie Ausgrenzung oder irgendwas erlebt, wo man komisch zu mir war. Wo andere gleichgeschlechtliche Paare so immer so, ja, wir machen das nicht und wir sagen das nicht und mein Chef weiß das nicht. So, weil dann könnte es ja. Aber ich erlebe es genau andersrum. Da, wo wir verheimlichen, da gibt es viel mehr Getuschel und Gerede. Und Schwierigkeiten, als wenn man sagt, ja, so ist das, wir leben so, war schön, also ne, jetzt nachblickend sage ich, war eine schöne Zeit, aber jetzt auch wieder anders. Aber es hat keiner was gesagt. Je selbstverständlicher man damit umgeht, umso einfacher ist es für alle Beteiligten.
Ganz genau. Und auch, also ich bin halt auch immer so damit umgegangen, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Wenn ihr dies nicht versteht oder wenn ich gesagt habe, ja, ich komme wohl mit dahin, aber ich esse dann nichts, weil mir das und das schwerfällt. Sich also auch als Betroffener offen damit umzugehen, damit der andere auch Verständnis, also Verständnis in Anführungsstrichen, verstehen kann man es nicht, aber das Nachvollziehen auch nicht. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, klar, doch schon ein bisschen nachvollziehen, ein bisschen Verständnis, ein bisschen empathisch, vielleicht ja. Nicht in der Gänze, das ist schwierig, ja. Aber so eine Idee davon zu bekommen, auf jeden Fall.
Und das ist einfach dieses Miteinander reden.
Ja, so, also liebe Hörer, jeder, der jetzt mehr wissen möchte über psychische Erkrankungen und Störungen, bitte den Instagram-Account von Anke checken. Die hat da nämlich 1000 Posts über Depressionen, über Sucht, über, oh, da seid ihr richtig informiert. Das, ich verlinke den unten drunter, dass die Psychotherapeutin nennt sie sich da. Also da müsst ihr unbedingt mal reinhören und wir warten sehnsüchtig auf deinen Podcast. Ich mache jetzt ein bisschen positiven Druck.
Ja, ich werde ihn nicht alleine machen. Wir haben morgen nochmal ein Gespräch und schauen mal weiter. Wir müssen erstmal, das ist noch ganz am Anfang, aber es wird vor allen Dingen um Entstigmatisierung und ja. Aufklärung gehen.
2 Fragen habe ich auch noch. Ja. Was, also du sagst, rausgeholfen hat dir die Erkenntnis, ich mache es für mich selber. Gab es da irgendwie Initialzündungen von außen, die dir zu dieser Erkenntnis geholfen haben? Das heißt, hast du besondere Bücher gelesen oder bist du Seminaren gegangen oder war es im Rahmen der Ausbildung, der Selbsterfahrung oder so, wo du gesagt hast, ah, jetzt weiß ich es, ich muss es für mich machen. Also was hat dir da am ehesten geholfen?
Das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber das war, ich habe durch das starke Untergewicht eine Epilepsie entwickelt. Und ich hatte dann irgendwann nochmal einen epileptischen Anfall und habe gemerkt, boah, kacke, also mein Gehirn frisst sich jetzt so ungefähr auf und muss da jetzt was gegen tun. Hatte dann auch wirklich, also mein Körper, der konnte nicht mehr. Ich habe dann irgendwie 10 Kilo Wasser eingelagert, weil ich so wenig Eiweiß gegessen habe, dass ich ganz viel Wasser im Bauch hatte. Also wirklich so diese Hungerbäuche von den Kindern in Afrika. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, oh nee, jetzt geht's gar nicht mehr. Habe dann angefangen, mich damit mit Ernährung vernünftig auseinanderzusetzen. Und merke halt auch jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt die ganzen Epilepsie-Medikamente wieder absetzen, ja. So, weil mein Körper sich wieder normalisiert hat und das halt alles durch diese Essstörung ausgelöst wurde. Ja. Es gibt keine genetische Veranlagung in dem Sinne dazu. Und das war, glaube ich, so, ich habe gemerkt, boah, wenn ich das jetzt so weitermache, tja, dann wird das nichts mit Psychotherapeutin werden und das mal anders machen.
Ja. Okay, das war die Initialzündung und was hat dir dann geholfen? Also weiter Informationen, das heißt, ja. Du bist schon irgendwo hingegangen.
Ich habe mir tatsächlich ganz viel, ich habe mir dann über das Internet jemanden gesucht, der sich super mit Ernährung auskannte, wissenschaftlich auch, nicht so nach dem Motto, also in der Klinik, also hatte ich halt auch mal irgendwie von der Krankenkasse eine Ernährungsberatung, aber die sagt ja halt nur das und das essen und das und das essen. Da verstehe ich nicht viel von. Aber der hat mir erklärt, wie das mit Eiweißen abläuft, wie dies im Körper ist, wie das im Körper ist. Ich habe mir Videos angeguckt. Ich habe auf also ganz viel mir Infos geholt, um das zu verstehen. Und habe dann tatsächlich auch mit Kraftsport angefangen, so um da irgendwie ein Gefühl zu bekommen.
Ja. Das heißt, du brauchtest eine Initialzündung. Die waren durch die epileptischen Anfälle dann da, wie das ja oft ist, ne? Dass man nach einem Burnout, nach einer suizidalen Phase oder sonst was, dann merkt, okay, das Leben hat noch was anderes. Aber dann war es wieder Informationen, dass du wohin gegangen bist und Input gesorgt hast. Ja. Ne? Also gute Info, viel Input, dann schafft ihr es vielleicht vor der Katastrophe.
Die Kurve zu warten.
Ja, genau, nicht zu lange warten. Ja. Und jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. Was würdest du denn heute vielleicht der kleinen Anke kurz, bevor das angefangen hat mit der Essstörung, was würdest du dir sagen, wenn du jetzt zurückgehen könntest, wo du 10 Jahre alt bist und wo das irgendwie war, was würdest du dir sagen?
Ich würde dir genauso wie heute auch noch sagen, lass die Leute reden. Es ist egal, was die anderen sagen. So. Also, weil da habe ich tatsächlich früher immer sehr, sehr stark darauf geachtet, anderen gefallen zu wollen. Das ist heute nicht mehr so. Heute bin ich, wie ich bin und merke, es kommt auch gut an. Aber früher wollte ich halt immer so sein, wie die anderen mich haben wollten.
Ja, ja, das ist doch mal cool. Ja, du bist sehr sympathisch. Ich kann das nur bestätigen. Sei bloß, wie du bist.
Genau.
Das ist sehr bereichernd für uns. Dann möchte ich dir an dieser Stelle Danke sagen für dieses wunderbare und inspirierende Interview. Ich hoffe, dass alle ein bisschen was mitnehmen konnten und ich verlinke dich natürlich, damit mehr Informationen möglich sind und sag ganz herzlichen Dank für dein Sein hier.
Ich danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und dann sage ich mal, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal, zum spannenden nächsten Interview und einen schönen Tag noch. Danke fürs Zuhören.